Ist interessant, wenn man, ich lese ziemlich gerne Biografien und so weiter und ich muss jetzt dran denken, ich glaube, George Whitefield hat vor 20.000 Menschen ohne Mikro gepredigt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Haben sie sich ein gutes Tal ausgesucht. Aber wir haben da heute schon sehr viel Luxus und Vorrechte. Tatsächlich war es auch dann damals, dass manche, die dann keine laute Stimme hatten, dann auch oft nicht predigen konnten vor solchen großen Versammlungen, halt dann eher im kleinen Rahmen. Ja, genau. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Kevin. Einige kennen von euch meinen Bruder. Er ist 4 Jahre älter als ich. Und genau, wir sind sind Brüder und gute Freunde. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Irina. Wir haben 2 Kinder. Eine Tochter, die ist 5 und ein Sohn, der ist 2. Aber wie Daniel schon gesagt hat, die Irina ist heute in Nürnberg, weil sie haben auch einiges geplant und meine Frau singt sehr gerne und da ist sie heute dabei. Aber ich denke, später werden wir sie sehen beim Adventscafé. Ja, ich freue mich auch, dass ich einfach hier predigen darf. Ich liebe es tatsächlich, in kleinen Versammlungen zu sein. Und mir liegt es immer so auf dem Herzen, auch euch zu ermutigen, weil in einer Zeit, wo man meint, groß und viel ist das, was der Herr möchte und Bekanntheit ist das, was wichtig ist, ist mir immer wieder wichtig zu erwähnen, nein, das finden wir nicht in der Schrift, sondern der Herr liebt Treue, der Herr kennt die Seinen, egal wo sie sind. Damit möchte ich euch ermutigen, wenn man vielleicht manchmal auf andere Gemeinden schaut, die vielleicht größer sind, das kann manchmal einen vielleicht entmutigen, aber es geht um Treue und der Herr freut sich über kleine Versammlungen, über große Versammlungen, aber ihnen geht es um Treue. Und Meine Predigt habe ich überschrieben mit dem Satz falscher Gottesdienst. Und das haben wir auch schon gehört in der Bibellese aus Jesaja 1. Darin werde ich jetzt nicht lesen, sondern aus Lukas 10. Aber in Jesaja 1 haben wir gelesen vom Volk Israel, das nicht mehr mit dem Herz bei der Sache war. Und wir sind aktuell in einer stressigen Zeit, nicht wahr? Wir sprechen immer von stille Nacht, ruhige Nacht, aber das ist alles andere als ruhig. Man muss gebacken werden, es muss eingekauft werden, tun, tun, tun. Viele Sorgen umgeben uns doch so oft. Und alle klagen, aber es ist immer wieder dasselbe. Auch an der Arbeit merke ich, dass es so viel mehr Arbeit. Aber lasst mich euch eine Frage stellen gemeinsam können wir herausfinden, um welchen Text es heute geht. Ich habe euch zwar schon das Kapitel gesagt, aber welcher Bibeltext wird häufig in Frauenstunden verwendet, wenn Frauen sich treffen? Was fällt euch da ein? Martha Maria, genau. Und das ist tatsächlich auch der Text, worum es heute geht. Die fleißige Martha und die faule Maria. Das werden wir gleich sehen. Lasst uns den Text gemeinsam lesen, Lukas 10, und ich lese die Verse 38 bis 42. Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er, also Jesus, in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Im Vers 38 lesen wir, dass Jesus und seine Jünger zu Besuch kommen. Und Martha nahm Jesus auf, das lesen wir auch in Johannes 12, Vers 2 an einer anderen Stelle. Also Martha übte Gastfreundschaft und sie hatte eine Schwester namens Maria. Das lesen wir dann im Vers 39. Und diese Maria, sie setzte sich zu den Füßen Jesu und hörte seinem Wort zu. In den Versen 41 und 41 kommen wir tatsächlich dann auch zu dem, worum es heute sich drehen soll. Versetzen wir uns in die Lage von Martha. Es ist viel zu tun. Da sind nicht zwei Leute gekommen, sondern 13 Männer. 13 Männer, nicht angekündigt wahrscheinlich, sondern 13 Männer, die vielleicht hungrig und durstig sind. Ja, das heißt, da ist einiges an Bewirtung zu tun, nicht wahr? Vielleicht ja, musste ein Lamm geschlachtet werden, Brot musste gebacken werden, wie auch immer, das spekulieren wir, aber sicherlich, sie war eine gute Hausfrau, sie wollte sich um die Bedürfnisse ihrer Gäste kümmern. Es gibt viel zu tun und Martha möchte, dass es den Gästen gut geht. Sie arbeitet und benötigt Hilfe und sie merkt, sie schafft es nicht alleine. Achten wir nochmal darauf, was Martha sagte. Ja, was hat Martha gesagt? Und daraus können wir sehr, sehr viel lernen. Das lesen wir im Vers 40. Herr, am Ende von Vers 40, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Wisst ihr, worin Marthas größte Sünde lag? Das überlesen wir hier oft. Sie klagte Jesus tatsächlich an, dass er nachlässig war. Sie klagte Jesus dafür an, dass er etwas übersehen hat. Sie sagt, kümmert es dich nicht. Ist es eine Art und Weise, wie man mit dem Messias, mit dem Sohn Gottes reden sollte? Sie spricht zu ihm, kümmert es dich denn nicht? Und tatsächlich meinte Martha, es besser zu wissen als der Sohn Gottes. Martha erhoffte sich von Jesus Unterstützung, aber das ging nach hinten los. Sie meinte, sie diente, aber Maria doch nicht. Sie wurde enttäuscht. Jesus korrigierte sie, nicht wie sie erwartet hatte, ihre Schwester Maria. Was sagte Jesus? Jesus sagt, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Jesus klagt sie nicht dafür an oder beschuldigt sie nicht dafür, dass sie fleißig ist. Jesus tadelt nicht ihren Fleiß. Er tadelt ihre Unruhe und ihre Sorge. Die Ermahnung von Jesus an Martha galt nicht ihrer Arbeit, sondern der Art und Weise ihrer Arbeit. Ich habe so drüber nachgedacht, jemand kann heute hierher kommen und singen, egal. Hört ihr mich aus? Okay, gut. Ich kann auch hier reinsprechen, wenn es besser ist. Ja? Nur das Gerät. Okay. Alles klar, okay. Also jemand hat mal gesagt, ein Tiger an der Kanzel, der geht immer hin und her, das bin ich nicht, also ich kann auch hier reinsprechen, ist für mich auch okay. Jesus tadelt die Art und Weise ihrer Arbeit. Fleiß gefällt dem Herrn. In Sprüche 6, Vers 6 steht, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Oder ein paar Verse weiter, Sprüche 6, Vers 9, bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, das ist ein Wort aus der Schrift. Der Herr liebt Fleiß. Auch wenn wir Sprüche 31 aufschlagen, die tugendhafte Hausfrau, ja, das ist gekennzeichnet von Fleiß, nicht wahr? Und Fleiß ist tatsächlich eine edle und wichtige Haltung. So. Jawohl, Dankeschön. Fleiß ist eine edle Haltung und das sollte auch uns, an jeden kennzeichnen. Ein fauler Christ ist kein eifriger Nachfolger Jesu. Und somit ist auch kein eifriger Nachfolger Jesu faul. Fleiß soll jeden Christen kennzeichnen. Aber Fleiß bedeutet nicht, besorgt und beunruhigt zu sein. Das ist ein Unterschied. Die Ermahnung von Jesus galt also nicht ihrer Arbeit, sondern die Art und Weise. Und wir können es folgendermaßen vergleichen. Wenn ich meiner Tochter sage, und das sage ich ihr häufig, räum bitte das Zimmer auf, und sie macht es wirklich gut, sie kommt aber dann zurück und verkündet stolz, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, aber viel besser als der Stan, der jetzt 2 ist. Ich habe das viel besser gemacht. Ja? dann kann ich sagen, Mila, das hast du wirklich gut gemacht. Ich bin froh, das Ergebnis ist gut, aber du bist stolz und du meinst, du bist besser als Dan. Das gefällt mir nicht. Das gefällt Gott nicht. Sie hat ihre Arbeit gut gemacht, aber auf die falsche Weise. Und so war es auch bei Martha. Sie diente den Menschen, aber nicht, wie sie sollte. Und meine Überzeugung ist hier, dass Jesus sie wahrscheinlich nie zurechtgewiesen hätte, wenn sie auf die richtige Art und Weise gedient hätte, ohne sich zu beklagen oder Maria anzufahren oder sogar Jesus selbst. Es kann in unserem Leben auch viel Gutes getan werden, aber auf die falsche Weise. Und das ist etwas, was uns manchmal eine geistliche Sorge sein sollte. Erst in meiner Bibellese las ich, ich glaube es war gestern, las ich 1. Korinther 13 und in den ersten Versen steht, du kannst Erkenntnis haben, du kannst mit deinem Glauben Berge versetzen, so, ne, das sage ich mit meinen Worten. Und da steht, aber wenn du keine Liebe hast, bist du nichts. Und das ist immer eine Gefahr bei Christen, bei jedem von uns, dass wir für den Herrn leben, aber mit dem Herzen nicht dabei sind, wie das Volk Israel, was wir gelesen haben, was der Caleb vorhin vorgelesen hat. Sie haben Opfer gebracht. War schlecht? Nein, sie sollten Opfer bringen. Aber welche Opfer haben sie gebracht? Die Blinden, die Lahmen. Und es war kein Dienst für Gott, sondern es war falscher Dienst, falscher Gottesdienst. Gott hatte keinen Gefallen daran. Denken wir an Hananias und Sapphira. Oh, war doch super, oder? Sie haben Geld den Aposteln gegeben. Aber tatsächlich haben sie, und das war das, was die anderen nicht gesehen haben, sie haben den Heiligen Geist belogen, sie haben Gott belogen. Jona predigte Ninive, war schlecht? Nein. Aber wisst ihr, was interessant ist? Er wünschte sich gar nicht, dass sie umkehren, sondern er beklagt sich sogar später, dass sie umgekehrt sind. In Jesaja 58 lesen wir etwas Ähnliches vom Volk Israel. Ihr Dienst war nur eine äußere Form. Oder denken wir an Saul. Er war kurz davor, eine Schlacht zu führen und er brachte Gott ein Opfer. Ist das schlecht? Opfer bringen nicht, das wollte der Herr. Aber es war nicht seine Aufgabe, sondern die von Samuel. So können wir oft scheinbar gute Dinge tun, aber mit der falschen Haltung. Und da müssen wir uns immer wieder überprüfen und sagen, Herr, warum mache ich das gerade? Um gesehen zu werden? Um Anerkennung zu empfangen? Was ist mein Motiv? Was ist mein Motiv? Wir sehen also, es kann viel Gutes getan werden, aber auf die falsche Weise. Und man kann sogar gute Dinge tun, die aber nicht deine Aufgabe sind, die nicht meine Aufgabe sind. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 6. Da haben sich die Apostel um die Witwen gekümmert, ihnen Speise gegeben, Nahrung gegeben. War schlecht? Selbstverständlich nicht. Ja, das war gut, die Arbeit, aber es war nicht ihre Aufgabe. Und das haben sie auch erkannt und das war wichtig. Wir halten also fest, man kann gute Dinge tun, aber auf die falsche Weise. Und das charakterisiert auch die Pharisäer und das war das, was Jesus immer wieder kritisiert hatte, wo Jesus gesagt hat, das, was sie sagen, tut, aber schaut nicht, wie sie leben. Ich möchte nicht, dass ihr das auf dieselbe Weise tut. Wir stehen also alle in der Gefahr, Gutes zu tun, aber auf die falsche Art und Weise. Da müssen wir uns einfach überprüfen und aufrichtig zum Herrn beten. So geht es mir häufig, wenn ich manchmal, weiß ich nicht, was meine Motivation ist. Manchmal weiß ich es nicht. Und dann sage ich, Herr, prüfe mein Herz und bitte geben mir richtige Motivation, hilf mir das nicht für Menschen zu tun, hilf mir es in Demut zu machen, hilf mir das aus einfach in der richtigen Herzenshaltung zu tun und das Gebet so wichtig. Denken wir hier an die Geschichte, wo viele Reiche Geld spendeten, ne? Und wo Jesus das sah und da kam eine arme Witwe und sie gab nur sehr wenig. Jesus sagte, dass sie mehr gegeben hat als alle anderen. Jesus wusste, was sie gegeben hatte und wir müssen lernen, die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht, nicht wie wir mit unserer von Sünde befleckten Sicht. Uns Christen sollte Ruhe und Gelassenheit auszeichnen. Glauben wir, dass Gott alles unter Kontrolle hat? Glauben wir das wirklich? Denken wir da an Jesus, wie er im Boot schlief, es war total unruhig. Das ist eine wunderbare Stelle, jedes Mal, wenn ich da hinkomme. Und es lese, denke ich, ich kann auch schlafen, man sollte auch arbeiten, man muss irgendwann mal aufstehen vom Schlaf, aber ich darf auch ruhig schlafen, auch wenn es um mich herum tobt, kann ich ruhig schlafen. Was Martha außerdem sagte, sie sagte, siehst du nicht, dass sie mich allein gelassen hat zu dienen? Sie hat mich allein gelassen. Denkst du dir auch manchmal, ich bin schon ein toller Diener des Herrn? Ich bin schon von der guten Sorte von Christen. Ich tue so viel in der Gemeinde. Ich evangelisiere dort, wo ich bin. Ich bin treu in meiner Arbeit. Ich kümmere mich um meine Familie. Ich tue meinen Dienst schon so lange. Also der Herr müsste echt Gefallen an mir haben. Die anderen, die neben mir, die machen gar nichts. Sind alle faul. Und vielleicht ist da sogar ein bisschen Wahrheit, dass du treu bist, dass es vielleicht andere gibt, die fleißiger sein könnten. Aber meinen wir, dass diese Haltung Gott gefällt? Und das sieht man hier bei Martha. Sie sagt, kümmert es sich nicht, dass ich allein gelassen wurde zu dienen. Martha sah das Problem an der falschen Stelle, weil Jesus hat nicht Maria getadelt, sondern Martha. Und in Matthäus, wenn wir Matthäus 7 aufschlagen, eine sehr bekannte Stelle, Matthäus Kapitel 7, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Und genau das sehen wir hier. Wir amüsieren uns oft an dieser Stelle, wie kann man einen Balken im Auge haben. Wir sehen hier die Übertreibung von Jesus. Aber auch auf der anderen Seite ist es etwas sehr Ernstes, was Jesus hier sagt. Wisst ihr, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, die Person, die den Balken hat im Auge, die weiß nicht, dass sie den Balken hat im Auge. Und dann dachte ich, vielleicht habe ich auch einen Balken im Auge und ich weiß es nicht. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Das ist oft das Problem, dass wir unsere eigenen Fehler nicht sehen. Und als ich das gelesen habe, natürlich bin ich nicht der, der den Balken hat, sondern immer nur der, der den Splitter hat, nicht wahr? Die anderen sind die, die den Balken haben. Und als ich das vor einiger Zeit gelesen habe, musste ich mich echt prüfen, vielleicht habe ich den Balken und das, was mich so beschäftigt ist, diejenigen, die diesen Balken haben, das heißt, das ist wirklich ein Problem, das große Problem und sehen vielleicht eine Kleinigkeit bei seinem Bruder oder bei der Schwester, sie sehen es selber nicht. Und deswegen müssen wir so eine bußfertige Haltung haben, auch gegenüber dem Herrn, dass wir immer bereit sind, Herr, wenn wir uns Bibeln aufschlagen, was willst du mir sagen? Ich möchte bereit sein, mich zu verändern. Was gibt es in meinem Leben für einen Bereich, wo du Veränderung bewirken möchtest? Martha sah es für notwendig an, dass Maria ermahnt werden sollte, aber stattdessen wurde sie ermahnt und zurechtgewiesen. Ja. Der Mensch mit dem Balken ist sich seines Balkens nicht bewusst. Er meint, er hat recht. Also das heißt auch Martha, sie war sich ihres Fehlverhaltens überhaupt nicht im Klaren. Und so geht es uns manchmal auch, nicht wahr? Dass wir uns auf unserer Schiene fahren und irgendwann merken wir, da gibt es einen Unfall und wir müssen sehen, okay, da bin ich falsch abgebogen, das war nicht in Ordnung. Das sollte uns nüchtern und demütig machen, wenn wir uns über etwas eine Meinung bilden, über eine Person, eine Situation, dass wir nicht zu schnell ein Fazit bilden. Wir brauchen Demut. Es kann sein, dass wir falsch liegen. Wir müssen immer mit dieser Haltung kommen. Es kann sein, dass ich falsch liege. Ich bin nicht unfehlbar. Und es ist wunderbar, auch wenn man in der Gemeinde dann auch irgendwelche Konflikte hat und es kommt vor überall und diejenigen, die einen Konflikt haben, sie kommen beide mit der Haltung, es kann sein, dass ich falsch liege. Das ist auch eine ganz andere Art von Krieg, sage ich mal, oder von einem Konflikt, als wir es oft kennen. Aber oft sind es Parteien, die sind beide rechthaberisch und wollen ihre Fehler nicht einsehen. Und das können wir hier lernen. Vielleicht wäre diese Geschichte auch anders ausgegangen, wenn Martha, bevor sie geredet hat, erst einmal sich zurückgezogen hätte und vielleicht mal gebetet hat. Vielleicht hätte sie sieht diese Situation, diese faule Maria, ich habe ja auch vorher schon gesagt, sie sollte dies oder jenes machen. Vielleicht. Und vielleicht wäre es besser, wenn sie sich zurückgezogen hätte, mal gebetet hätte, mal darüber reflektiert hätte. Und vielleicht wäre sie zu einem anderen Ergebnis gekommen. Wir kennen alle die Worte aus dem Jakobusbrief, Wir sollen schnell sein zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und schnell zum Hören heißt nicht schnell hören. Ich glaube, wir hören alle gleich schnell. Ja? Es gibt keinen, der schnell hören kann, schneller hören kann als der andere. Sondern was hier gemeint ist, ist, wir sollen die Bereitschaft haben, zuzuhören. Achte darauf, höre erstmal zu, bevor du redest, höre zu. Und wenn du nächstes Mal ein Problem siehst, gehe sicher, dass du nicht das Problem bist. Das, wie Martha es war. Und das sage ich auch ganz klar zu mir. Und selbst wenn jemand etwas verkehrt tut, selbst wenn das Verhalten von Maria verkehrt wäre, war die Art und Weise, wie Martha es getan hat, die richtige Weise. Manchmal wird gesagt, das hört man immer wieder, aber der hat das gemacht. Okay, darfst du deswegen so handeln? Das ist oft bei den Kindern, nicht wahr? Der hat mich geschlagen, deswegen habe ich eine zurückgegeben. Okay, er hat dich geschlagen, es war nicht in Ordnung. Durftest du zurückschlagen? War das in Ordnung von dir? Jeder schaut auf seine Verantwortung. Marthas Rede, sie war harsch und lieblos. Und wir lesen heraus, dass es nicht bedacht und überlegt war. Und wir sollten dafür bekannt sein, das, was wir sagen, bedacht und überlegt zu reden. Nicht einfach immer gerade heraus, wie uns der Schnabel gewachsen ist. So wird das manchmal gesagt. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und das hört man leider auch unter Christen, die sagen, ich bin nun halt mal so, ich rede halt auf diese Art und Weise. Und am liebsten möchte ich dann sagen, du meinst, du bist so sündig? Nein, das ist meine Art, sagt vielleicht jemand. Ja? Wir sollen auch darauf Acht geben, wie wir reden, weil alles, was wir sagen, das hat Auswirkungen. Wir meinen manchmal, ja, es ist ein Wort, es passiert nichts, aber manchmal braucht man nur, das habe ich in der vergangenen Woche erlebt, da hat jemand zu einer, nicht nur einmal, mehrmals fällt mir jetzt ein, da hat eine Person zu einer anderen Person was gesagt und das hat so verletzt und das geht der Person Wochen nach, Wochen. Und deswegen haben wir eine Verantwortung, wir können mit unseren Worten so viel Schaden anrichten. Das können wir tatsächlich und wir müssen uns bewusst sein, was sagen wir und wie sagen wir etwas. Eine Zunge ist ein kleines Glied, so lesen wir es auch im Jakobusbrief, ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Jeder Krieg hat durch sie begonnen. Es begann mit Worten, nicht wahr? Jeder Streit beginnt so. Durch das Reden sind Menschen verbittert worden, enttäuscht worden, beängstigt worden, getäuscht worden, entmutigt worden. Und auch Marthas Worte haben etwas bewirkt. Worte bewirken immer etwas. Und da gibt es auch einen Bibellehrer, er heißt Chuck Swindle. Er hatte einen Mentor und er hat ihm einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Chuck, du hast einen großartigen Humor, der aber leider auf Kosten anderer geht. Versuche doch in Zukunft den Humor auf deine Kosten zu nehmen. Ja, das fand ich gut. Du kannst Humor haben, aber was ist das für ein Humor? Stehen dann die anderen immer schlecht da oder bist du es? In Sprüche lesen wir, eine sanfte Antwort stellt den Zorn. Deswegen, wir sollen überlegen, bevor wir etwas sagen. Bringe deine Zunge unter Gottes Herrschaft. Ich hörte von einem Bibellehrer, er sagte, dass er oft dieses Gebet sprach, hilf mir zu reden, wann ich reden soll und zu schweigen, wenn ich schweigen soll. Und ich hatte es in meinem Leben in einer Situation besondererweise erlebt. Ich hatte mir das für eine Zeit auch angewöhnt und dann kam einmal sowas richtig Böses von einem. Und ich habe nichts dagegen gesagt und im Nachhinein dachte ich, ah ja, da hat der Herr mein Gebet erhört. Ich habe Gott sei Dank nichts gesagt, auch wenn alles in mir gerufen hat, sagt dies oder jenes. Aber ich erlebe auch gleichzeitig, dass ich schnell und unbedacht rede. Und dann muss ich das bekennen. Muss es dem Herrn bekennen, auch meiner Frau, meinen Kindern. Muss ich mich erst diese Woche, habe ich was zu meiner Tochter gesagt. Das war im falschen Ton. Ich muss sagen, Mila, vergib mir bitte. Das war falsch, wie ich mit dir geredet habe. Das müssen wir auch tun. Und ich habe aufgezeigt, wir können mit unserer Zunge, wir können mit dem, was wir sagen, können wir wirklich Schaden anrichten. Aber ich möchte auch das Positive betonen. Wir können auch wunderbare Dinge bewirken, nur mit unseren Worten. Wir können hierher kommen, wir können jemandem etwas sagen, dass jemand ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Etwas Nettes, eine freundliche Antwort. Wir können das Evangelium den verlorenen Menschen bringen. Wir können einander ermutigen. Du kannst jemanden in Liebe auch zurechtweisen. Auch das ist ein Privileg, was wir haben. Du kannst dem Herrn singen. Das, was wir hier machen, ist eine wunderbare Sache. Wir ermutigen einander. Richard Wurmbrand, er war im kommunistischen Gefängnis, 14 Jahre lang in Rumänien, und er hielt eine Predigt in Deutschland, und er sagt, die Vögel singen jeden Tag. Ihr Christen in Deutschland, ihr seid eine ganz komische Art von Vögeln, ihr singt nur einmal in der Woche. Ja? Er erzählt aus dem Gefängnis, wie sie gesungen haben, und er hat gesagt, die Wärter, die waren so nett, die haben uns Instrumente gegeben, das waren ihre Fesseln und die Ketten, mit denen haben sie Musik gemacht. Das heißt, mit unseren Worten können wir wunderbare Dinge tun, aber auch das Gegenteil. Was auch, als ich den Text mir angeschaut habe, was mir auch aufgefallen ist, warum sprach Martha die Maria nicht selber ruhig und unauffällig an? Stellt euch vor, die Geschichte wäre ganz anders ausgegangen. Martha wäre hingegangen, würde sagen, hier, Maria, hilfst du mir bitte kurz, ich schaffe das nicht alleine. Wäre was anderes, nicht wahr? Aber wir sehen auf die Art und Weise, wie sie das tut, sie hatte die Absicht, Maria auch bloßzustellen. Nicht wahr? Sie sprach vor allen, das sind 13 Männer mindestens, vielleicht noch andere, und sie sprach vor allen, hey, Jesus, kümmert es dich nicht, dass sie mich allein dienen lässt. Das ist schon sehr bloßstellend, nicht wahr? Wie hat sich Maria in dieser Situation gefühlt? Das war nicht so nett. Und was mir so gefällt, ist, Jesus nimmt Maria, die kurz davor steht, blamiert zu werden, in Schutz. In Vers 42, Lukas 10, 42 heißt es, eins aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus nimmt sie in Schutz. Und Jesus nimmt sie auch in Markus 14, das wollen wir uns auch mal anschauen, Markus 14 in Schutz. Und das ist etwas, was mir sehr hängen geblieben ist und was auch mir wichtig ist, gerade wenn jemand anders vielleicht bloßgestellt wird. Wir sehen, wie Jesus hier handelt. Markus 14, da lesen wir in den Versen 3 bis 7. Und als er, also Jesus, in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und hier sehen wir diese Situation. Jesus nimmt Maria hier in Schutz. Und das gefällt mir sehr. Und das ist auch unsere Aufgabe. Vielleicht erleben wir das an der Arbeit, wo auch immer. Wo jemand vielleicht niedergemacht wird. Auch in der Gemeinde kann das der Fall sein. Wo Leute immer gegeneinander vielleicht jemanden necken, auf falsche Art und Weise. Und Jesus nimmt sie hier in Schutz. Er sagt, lasst sie, sie hat ein gutes Werk getan. Die andere Frage ist auch, ob die Leute, die unwillig darüber waren, wirklich das Geld den Armen gegeben hätten. Ja, das ist die andere Frage, das war nur das, was sie gesagt haben. Aber Jesus verteidigt sie, und auch hier in Lukas 10 sehen wir, dass er sie in Schutz nimmt und zeigt, nicht bei Maria war das Problem, sondern bei Martha. Vers 41, da heißt es, sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Auf welche Weise sprach Jesus mit Martha? Und das ist bemerkenswert hier, da ist der Sohn Gottes da, der Messias, auf den sie warten schon so lange. Und Martha spricht in so einer unangemessenen Art und Weise mit Jesus. Aber wie antwortet Jesus? Jesus hätte aus Martha Kleinholz machen können. Wie wagt sie so mit Jesus zu reden? Sie durfte so nicht reden mit Jesus. Aber Jesus redet in großer Gnade mit ihr. In großer Gnade und Liebe. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, da möchte ich auch ein Vers vorlesen. Dieser Vers, der wird häufig angewandt in der Seelsorge, wie man denn mit verschiedenen Arten von Menschen spricht. Denn nicht jeder Mensch braucht immer dieselbe Medizin, nicht wahr? Ja, stellt euch vor, ihr kommt zum Arzt und sagt, ah, ich habe immer Kopfschmerzen, er gibt die Aspirin und dann nächstes Mal hast du Rückenschmerzen, er gibt immer dieselbe Medizin. Das wäre verkehrt, das wäre kein guter Arzt. So ist es auch bei unserer Beziehung mit anderen Menschen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 14 steht: Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. So, jemand, der entmutigt ist, er braucht Ermutigung. Jemand, der sehr rebellisch ist, er braucht auch Zurechtweisung. Ja? Und mit allen sollen wir geduldig sein. Jesus, er sprach ruhig mit der Martha, aber sehr klar. Jesus zeigt Martha ihre Sünde auf. Er sagt ihr, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Und lasst mich hier etwas Wichtiges sagen. Wir wollen nicht auf Martha herabschauen, als ob, ja, sie ist hier der Sündenbock und wir sind ja alle eigentlich immer wie Maria. Aber wir gleichen ihr auch oft. Und dieser Text, er sprach mich an in einer Zeit, wo ich besorgt und beunruhigt war. Wir hatten unsere Kündigung erhalten für die Wohnung. Wir mussten innerhalb von 3 Monaten umziehen und der Wohnungsmarkt ist sehr karg. Und wir waren schon ziemlich verzweifelt und wie machen wir das und wie wird das? Und es sind so viele Wohnungen, aber wir können uns das alles gar nicht leisten, es ist viel zu teuer. Und das war wirklich, und dann kam ich zu dieser Stelle damals und da hat es mich angesprochen. Und da war ich diese Martha und hoffe, dass ich heute mehr Maria bin als Martha oder dass ich mehr zu den Füßen Jesus sitze. Und dann im Vers 42 lesen wir, dass Maria hörte den Worten Jesu zu. Und William MacDonald, er schreibt dazu: Dienst kann durch Stolz und Selbstsucht gefärbt sein, doch die Beschäftigung mit Jesus selbst ist das eine Teil, das nötig ist, das gute Teil, das keinem genommen werden wird. Ja, sie saß zu den Füßen Jesu. Wisst ihr, was wir hier oft übersehen? Hier ist Jesus, es ist der lang ersehnte Messias, der Gottessohn. Das sind nicht irgendwelche Worte, das war nicht einfach eine nette Unterhaltung, sondern Jesus kam dahin und er hat alles, was er gesagt hat, war richtig. Alles, was er gesagt hat, war mit der richtigen Motivation. Alles, was er gesagt hat, war zum richtigen Zeitpunkt. Keiner konnte mit ihm diskutieren. Ja, da gab es keine Diskussion. Vielleicht haben es manche versucht, die Pharisäer haben es getan, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, aber sie lagen falsch. Und das übersehen wir hier. Selbstverständlich haben wir unsere Pflichten und alles, aber Jesus kommt. Es ist da nicht das Richtige, ihm zuzuhören. Es sind nicht irgendwelche Worte, es sind reine Worte, Gottes Worte. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Mangelnde Gemeinschaft mit Gott führt unmittelbar zu Unruhe und Sorge. Ich bin mir nicht mehr bewusst, dass Gott da ist. Und wenn ich meine Bibel länger nicht lese, nun, ich lese meine Bibel jeden Tag, weil ich genau weiß, wohin das führt, wenn ich es nicht tue. Ich werde nicht mehr daran erinnert, dass Gott die Kontrolle hat. Ich werde nicht mehr erinnert, dass er alle Dinge lenkt und erhält. Ja, wenn ich zu Hause bin und auf einmal kommen 13 Männer zu Besuch, dann möchte ich es mit der Haltung machen, dass ich sage, Gott, ich wusste es nicht, aber du wusstest es und du hast zugelassen, dass sie hergekommen sind, also will ich mich freuen, dass sie da sind und will das Beste tun, was ich tun kann. Und will nicht sagen, oh, das passt mir jetzt nicht in meinen Kram. So, man kann sich hier die Frage stellen, wie könnte Martha besser handeln? Warum hat sie nicht besser reagiert? Also unsere Reaktion auf Umstände offenbaren unser Herz. Sie zeigen, was in unserem Herzen schlummert. Hiob, er war weitaus in schwierigeren Situationen. Dennoch blieb er ruhig und ohne Anklage gegen Gott. Und worin liegt dieses Geheimnis? Nun, wir wissen, dass er später auch Gott angeklagt hat, dass er damit sehr zu kämpfen hatte, dass er lieber sterben wollte als leben. Aber dennoch sehen wir eine vorbildliche Haltung ganz am Anfang. Er hat gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Hiob er hatte sehr viel Besitz, aber er hat sich nicht dran geklammert. Er hatte Kinder, aber er hat sich nicht dran geklammert. Sondern er hat sich an den Herrn gehangen. Er hat sich immer wieder erinnert, dass Gott ihm alles gegeben hat. Und ich denke, da sollten wir auch John Wesley gleichen. Er kam einmal nach Hause und sein Haus hat gebrannt, lichterloh. Und seine Reaktion war, na gut, jetzt habe ich eine Sorge weniger. Ja. Sein Herz hing nicht an dem Haus, sondern es hing an Jesus. Es hing an Jesus. Und das befähigte ihn in diesen schwierigen Situationen, also den Hiob, richtig zu reagieren. Sein Herz war voll biblischer Wahrheit. Das führt uns dahin, wie wir handeln. Ein Läufer, er trainiert, um am Tag des Wettlaufs bereit zu sein. Und so ist es auch oft in unserem Leben. Wir leben mit dem Herrn und es kommen Prüfungen. Wir wissen, dass bei Hiob, es war eine Prüfung. Wir wissen in unserem Leben nicht, manchmal ist es Gottes Züchtigung oder Prüfung oder warum macht Gott die Dinge in unserem Leben. Aber wir wissen, dass Dinge in unserem Leben kommen werden, Situationen, die sehr herausfordernd sind und sein werden. Und für diese Situation müssen wir gerüstet sein. Ich denke in kleiner Weise, jeden Tag begegnen uns Menschen, wo wir herausgefordert sind, Situationen, Sünde in unserem eigenen Leben. Martha genoss nicht, Jesu Worten zuzuhören, sondern sie sah nur ihre faule Schwester. Dienst für den Herrn beginnt immer mit dem Wort. Der Grund, warum wir etwas tun, muss aus dem Wort kommen. Die Herzenshaltung muss konform zum Wort sein. Und wie wir etwas tun, muss dem Wort entsprechen. Es ist meiner Meinung nach sehr interessant, wie viele Gemeinden, auch heutzutage christliche Gemeinden, so viel Aktivität haben und so viele Dinge tun, die der Herr gar nicht angeordnet hat. Und es wäre interessant, mal zu schauen, wie viele Dienste kann man streichen, oder anders gesagt, wenn man aus diesen Diensten das Wort Gottes wegnehmen würde, würde sich wahrscheinlich gar nichts verändern, weil da spielt das Wort Gottes keine Rolle. Der Herr möchte, dass wir aktiv sind, aber es soll aus einer Beziehung zum Herrn entspringen. Dienst ohne eine tiefe Beziehung zum Herrn ist nichtig und nutzlos. Gott hat nicht einfach ein Gefallen an bloßer Aktivität. Er möchte, dass wir ihm freiwillig, gerne und fröhlich folgen und dienen. Und Tosa sagte, Gott möchte erst Anbeter und dann Arbeiter. Und das fand ich so hilfreich auch für mich. Das habe ich kürzlich in seinem Andachtsbuch gelesen. Gott möchte erst Anbeter und dann Arbeiter. Er möchte nicht bloß Leute, die halt tun, was in seinem Wort steht. Er möchte Leute, die ihn anbeten, die ihn lieben. Nun, wie kommen wir dahin, den wahren Gottesdienst zu praktizieren? Und es beginnt immer mit einer Umkehr zu Gott. Das bedeutet auch immer eine Umkehr zu Gottes Wort. Es gibt keine Veränderung in unserem Leben oder es gab keine christliche Erweckung oder sonst oder einen Aufbruch, einen geistlichen Aufbruch ohne das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist immer zentral. Jesus war unheimlich beschäftigt, daher nahm er sich Zeit in den Morgen- und Abendstunden, um zu beten. Das ist interessant, oder? Jesus. Und wir müssen uns fragen, was Dienst ist. Was will Gott von seiner Gemeinde? Die Beschäftigung mit dem Wort wird die Sorgen verfliegen lassen oder sie zumindest den richtigen Platz einordnen lassen. Manchmal ähneln wir dem Mann, der seiner Frau ein Schloss baute, die ihn aber verließ, denn sie sehnte sich nach Zeit mit ihm, die er nicht hatte, weil er das Schloss bauen musste. Pass auf deine stille Zeit mit dem Herrn auf, dass es nicht eine leblose Zeit wird. Lese deine Bibel betend. Es sind nicht bloß Informationen, sondern es sind Wahrheiten Gottes. Und mach diese Wahrheiten zu deinen Wahrheiten. Nicht die da halt stehen, sondern dass sie dein Herz ergreifen. Haben wir diesen geistlichen Hunger? Ich las eine Biografie von einem Russen und das erlebte einige Jahre zurück. Und unter dem Kommunismus wurden sie verfolgt, sie dürften sich nicht versammeln und sie haben sich nachts um zwei getroffen. Sie mussten oft durch tiefen Schnee laufen, sie mussten auch am nächsten Tag arbeiten. Aber sie hatten so einen Hunger nach Gottes Wort. Es konnte ihnen das Leben kosten, es konnte ihnen Gefängnis kosten. Aber sie liebten den Herrn und taten es deswegen. Bibel lesen und beten ist keine Floskel. Ich bin überzeugt, der Großteil unserer Probleme verfliegt im Nu, wenn wir wieder eifrig unsere Bibeln lesen und beten und die Versammlungen besuchen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich sprach mal mit einem Jugendlichen und wir haben darüber geredet. Der hatte das und jenes Problem und das. Ich habe gesagt, und seine Bibellese war kärglich, sein Gebet, sein Besuch bei der Gemeinde. Und ich sagte ihm das und irgendwann sagte er, hey, du hast recht. Ich lese meine Bibel wieder, ich bete, ich komme, besuche die Gemeinschaft und vieles, vieles verfliegt ihm nur. Das heißt nicht, dass wir nicht Seelsorger machen sollten, das heißt nicht, dass Menschen keine Hilfe brauchen, aber sei treu in diesen einfachen Punkten. Jemand, der dies wirklich sich zu Herzen nimmt, der wächst. Man wird Wachstum feststellen. Das Christenleben ist keine so schwierige Sache oder eine komplizierte Sache oder wo Gott uns etwas verbirgt, dass wir nicht wachsen können, sondern er hat uns alles gegeben, wie wir wachsen können. Das ist keine schwierige Sache. Oder eine komplizierte. Schwierig ist es, denn es ist ein Kampf, das ist klar. Abschließend möchte ich mit einem Zitat oder einem Abschnitt aus dem Buch von Warren Wiersbe oder zu dem Kommentar, was er zu dieser Stelle schreibt. Wann immer wir andere kritisieren und uns selbst bemitleiden, weil wir überarbeitet sind, sollten wir uns besser die Zeit nehmen, unser Leben genau anzuschauen. Vielleicht haben wir in all unserer Geschäftigkeit den Herrn vergessen. Marthas Problem lag nicht daran, dass sie zu viel Arbeit hatte, sondern dass sie sich von ihrer Arbeit ablenken ließ und wegreißen ließ. Sie wollte zwei Herren dienen. Wenn der Dienst für Christus uns unausstehlich macht, dann stimmt etwas mit unserem Dienst ganz gewaltig nicht. Der Schlüssel liegt darin, die richtigen Prioritäten zu haben. Jesus Christus muss immer an erster Stelle kommen, dann die anderen, dann wir selbst. Es ist lebenswichtig, dass wir jeden Tag zu den Füßen Jesu verbringen und ihn sein Wort mit uns teilen lassen. Der wichtigste Teil des christlichen Lebens ist der Teil, den nur Gott sieht. Wenn wir Christus nicht jeden Tag persönlich und privat treffen, dann werden wir bald wie Martha enden, beschäftigt, aber nicht gesegnet. Während meines pastoralen Dienstes habe ich Menschen mit ernsten Problemen oft nach ihrem Gebetsleben gefragt. Gewöhnlich bestand die Antwort aus einem peinlich berührten Blick, einem gesenkten Kopf und dem stillen Bekenntnis: Ich habe vor langer Zeit aufgehört, die Bibel zu lesen und zu beten. Und dann wunderten sie sich, warum sie Probleme hatten. Laut Johannes 12, 1 und 2 hatte Martha ihre Lektion wohl gelernt, denn sie bereitete ein Essen für Jesus, die 12 und ihren Bruder und ihre Schwester vor für 15 Leute und beschwerte sich mit keinem Wort. Sie hatte Gottes Frieden in ihrem Herzen, weil sie gelernt hatte, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Gesegnet sind die, die ein Gleichgewicht finden. Und das wünsche ich uns allen jetzt hier in der Weihnachtszeit. Lasst uns fleißig sein, auch in dieser Zeit, aber nicht besorgt und beunruhigt, denn der Herr hält alles in seiner Hand. Er lenkt und führt. Und diese Zeit sollte für uns, wie wir es vorhin gehört haben, eine Zeit des Friedens und der Freude sein. Und wo wir dem Herrn auch bezeugen können vor unseren ungläubigen Freunden. Ich schließe noch mit Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir auch für diesen Text, wo wir uns selber oft ertappen, wie wir so besorgt und beunruhigt sind und dich aus den Augen verloren haben. Vergib uns, Herr. Wir wollen zu deinen Füßen sitzen, wir wollen hören auf das, was du sagst. Wir wollen uns von dir bestimmen lassen, nicht von uns selbst oder von der Welt oder vom Teufel selbst, sondern hilf uns, zu deinen Füßen zu sitzen, nicht besorgt und beunruhigt, sondern wir wissen, dass du alles in der Hand hältst und das, was du für uns vorhast, ist wunderbar. Du hast uns gerettet, du hast uns ewiges Leben gegeben und wir wissen auch, wie die ganze Geschichte enden wird, nämlich, dass du siegen wirst. Und dass wir in Ewigkeit bei dir sein werden. Oh, mach uns das bitte erneut klar, dass wir uns freuen über diese Tatsache. Und das nicht einfach gefühlslos hinnehmen oder kalt, sondern erwärme auch unsere Herzen in dieser Zeit, dass wir mehr uns an dir erfreuen, an deinem Wort und dich lieben. Amen.